Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Die Betten auf deutschen Intensivstationen werden knapp. Wie sollen Ärzte entscheiden, wenn sie nicht allen Patienten helfen können? Antworten dazu vom Theologen und Ethiker Peter Dabrock gleich hier in dieser Sendung. Außerdem berichtet unsere Korrespondentin aus Sachsen, wie eine kirchliche Impfaktion von Impfgegnern gestört wurde. Und in den USA muss der oberste Gerichtshof über das Abtreibungsrecht entscheiden. Auch dazu gleich mehr. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Auf deutschen Intensivstationen liegen derzeit 4.636 Corona-Patienten. Mehr als die Hälfte von ihnen muss beatmet werden. Längst sind viele Krankenhäuser an ihrer Belastungsgrenze. Patienten werden quer durch die Republik verlegt, dorthin, wo noch ein Bett mit Beatmungsmaschine frei ist für sie. Was aber, wenn es dieses freie Bett bald nicht mehr gibt oder eine Verlegung wegen des Gesundheitszustandes nicht in Frage kommt? Dann müssen Ärzte triagieren, also auswählen, welcher Patient den Platz an der Beatmungsmaschine bekommt und wer nur noch Beruhigungsmittel und Sterbebegleitung. Triage ist ein heikles medizinethisches Thema. Zu Beginn der Pandemie ist schon viel darüber diskutiert worden. Ärztliche Fachgesellschaften und der Deutsche Ethikrat haben Stellungnahmen verfasst. Doch noch nie war die Situation auf den Intensivstationen so angespannt wie jetzt. Und das, obwohl es Impfstoff gibt. Was folgt daraus? Darüber spreche ich jetzt mit Peter Dabrock. Er ist Professor für evangelische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ethik ist sein Fachgebiet und bis zum vergangenen Jahr war er Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Guten Morgen, Herr Dabrock.
Guten Morgen, Frau Dittrich.
Herr Dabrock, wenn ein Arzt auf einer Intensivstation zwischen zwei Patienten entscheiden muss, wer das Bett mit der Beatmungsmaschine bekommt, der eine ist geimpft, der andere nicht, darf das eine Rolle spielen?
Klare Antwort, nein, es darf keine Rolle spielen, ob jemand geimpft ist oder nicht geimpft ist. Das entscheidende Kriterium ist die medizinische Notwendigkeit, die man nochmal nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht nochmal ausdifferenzieren kann. Aber das Schuldprinzip ist kein Prinzip im Umgang mit schweren gesundheitlichen Problemen. Das machen wir auch bei keinem Motorradfahrer oder bei einem Verbrecher oder sonst was, sondern da orientieren wir uns alleine an der medizinische Notwendigkeit. Und das ist gut so, egal wie viel Wut man vielleicht auf Impfgegner oder Verweigerer haben mag.
Das heißt also, der ungeimpfte Corona-Patient belegt im Zweifel das Bett, das der geimpfte Schlaganfall- oder Unfallpatient genauso nötig hätte. Und gehen wir jetzt mal theoretisch davon aus, dass beide exakt die gleichen Überlebenschancen hätten.
Ja, das sind wirklich diese Gefühle, die Sie jetzt auch nochmal angesprochen haben, wo man denkt, das ist irgendwie ungerecht. Und dazu haben wir gesellschaftlich eigentlich immer, wenn es subjektive Ungerechtigkeitsempfindungen gibt, die ehrlich gesagt auch einen objektiven Grund haben, Verfahren entwickelt, um damit umzugehen, um ja aus solchen lebensnotwendigen, wichtigen Entscheidungen auch emotionalen Druck rauszunehmen. Und da müsste man hier zum Beispiel unterscheiden, laufen zwei Patienten auf ein nur noch vorhandenes Intensivbett zu oder ist der von Ihnen gerade genannte Fall ein solcher, bei dem ein Patient, also hier jetzt in Ihrem Beispiel, wenn ich das recht deute, der Ungeimpfte von der Beatmung runtergenommen werden soll, weil ein gleich schwerer geimpfter Patient kommt. Das sind zum Beispiel Unterscheidungsmerkmale oder eben auch dann die Frage nach der Erfahrung. Erfolgsaussicht einer intensivmedizinischen Pflege. Und das müsste man auch wieder kurz-, mittel- und langfristig überlegen. Sie sehen, es ist unheimlich kompliziert. Man kann Regeln als Leitplanken aufstellen, aber in der konkreten Situation ist es sinnvoll, dass nach einem Mehr-Augen-Prinzip entschieden wird, weil die Regeln nie die Einzelsituation abbilden. Und da müssen sich dann eben auch sowohl die ärztlichen, die pflegerischen Teams, aber hoffentlich auch Medizinethikerinnen und Medizinethiker wechselseitig unterstützen bei einer solchen Entscheidungsfindung, die ja immer tragisch ist, bei den Entscheidern interessanterweise das Gefühl aufkommt, selbst wenn ich mir alle Mühe gebe, ich lade in meiner Verantwortung Schuld auf mich. Und damit umzugehen, braucht eine wechselseitige Unterstützung.
Dann lassen Sie uns noch einen moralisch so komplizierten Fall mal durchdenken. Da liegt einer an der Beatmungsmaschine, hat aber vielleicht nur noch eine Überlebenschance von 20 oder 30%. Neu eingeliefert eine junge Mutter, hat gute Überlebenschancen, aber nur, wenn sie dieses letzte verfügbare Beatmungsgerät käme. Darf man dann den alten Patienten mit der geringeren Überlebenschance abnehmen von der Maschine?
Frau Dietrich, ich will die Frage ehrlich und das heißt doppelt beantworten. Die Regel lautet, und die ist auch richtig und die muss hochgehalten werden, man darf nicht menschlichen Lebenswert gegen menschlichen Lebenswert abwägen. Jedes Leben muss für sich alleine bewertet werden und dafür hat eben beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin und Notfallmedizin in Zusammenarbeit mit der Akademie für Ethik in der Medizin Leitlinien erarbeitet, bei denen auch dieses Mehr-Augen-Prinzip, was ich genannt habe, berücksichtigt werden soll. Also nicht das eine Leben gegen das andere Leben abwägen. Aber jetzt seien wir auch einmal ehrlich. Ich glaube nicht, dass Entscheider in dieser Situation davon abstrahieren können, wie welche zwei Patienten hier zur Wahl stehen. Und dann, glaube ich, ist die ehrliche Auffassung die, sich nach bestem Wissen und Gewissen zu fragen, ob der Patient, der jetzt gerade an der intensivmedizinischen Beatmung ist, tatsächlich noch eine Erfolgsaussicht hat, die Intensivtherapie zu überleben. Das muss das entscheidende Kriterium sein. Ich sage nochmal, man wird wahrscheinlich nicht von der Gesamtsituation abstrahieren können. Und wenn man der Auffassung ist, dieser Patient hat mittel-, langfristig keine Überlebenswahrscheinlichkeit, dann muss ernsthaft überlegt werden, ob man von einer kurativen in eine palliativmedizinische Therapie hinübergeht. Aber das darf nie leichtfertig passieren. Das muss vor dem Hintergrund der dramatischen, tragischen Situationen abgewogen werden. Und genau deswegen muss man sich austauschen in den multidisziplinären Teams und einen Weg finden, der ehrlich, verantwortlich, aber auch im Rahmen des Rechtes versucht, eine Lösung zu finden.
Sind denn die Vorgaben, die Handlungsempfehlungen, die auf dem Tisch liegen, sind die ausreichend für Ärzte und Pfleger oder wäre auch die Politik gefragt, das noch klarer zu regeln, noch klarer zu formulieren?
Es kommt ja immer wieder der Appell, dass die Leitlinien noch enger gezogen werden müssen. Mein dringender Appell an die Politik ist, hier tatsächlich den therapeutischen Teams Freiräume zu lassen, also Grauzonen zu lassen. Wir haben keinen Indiz dafür, dass diese hochverantwortlichen Berufe, die jetzt seit 20 und noch mehr Monaten wirklich am Rande arbeiten, mit all ihrer Kraft, dass die Schindluder mit ihrer Verantwortung treiben würden. Wenn man dort noch engere Linien ziehen würde, das hieße ja in der Regel dann auch immer noch mehr Dokumentation betreiben würde, dann würde man genau den so unglaublich schwierigen Entscheidungsraum einengen und hier brauchen die in ihrer Verantwortung bewährten Teams tatsächlich auch eine gewisse Flexibilität und als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben wir allen Grund, in diese bewährten Teams zu vertrauen. Deswegen bitte nicht noch mehr Regeln. Die Leitlinien, die sich die Fachgesellschaften selber gegeben haben, insbesondere dann in Kombination mit dem Mehr-Augen-Prinzip in der Intensivstation, eingebettet auch mit einem Ethikkomitee, das sind, glaube ich, die richtigen Standards dafür zu sorgen, dass verantwortliche Entscheidungen getroffen werden.
Herr Dabrock, der Chef des Weltärztebundes Frank-Ulrich Montgomery hat kürzlich von einer Tyrannei der Ungeimpften gesprochen und Sie haben ihm in einem Beitrag für das Philosophie-Magazin Recht gegeben. Wenn das so ist, was muss daraus folgen aus ethischer Sicht, wenn wir hier von einer Tyrannei der Ungeimpften sprechen?
Also in dem Beitrag im Philosophie-Magazin, den man leicht googeln und auch dann lesen kann, ist freigeschaltet, sage ich ausdrücklich, dass ich die Wortwahl nicht begrüße. Aber in der Sache, der Artikel ist ja inzwischen auch schon 3 Wochen alt, teilen, dass hier eine Minderheit, die aus meiner Sicht sich unsolidarisch, auch unvernünftig, weil die Standards der Wissenschaft nicht beachtend und gegenüber anderen der Mehrheitsgesellschaft massiv schädigend gezeigt hat, dass die sozusagen nicht den Kurs der Politik insgesamt bestimmen darf. Und ich nehme mit gewisser Erleichterung zur Kenntnis, dass diese Einsicht, dass wir dringend handeln müssen und dass die Impfung zwar jetzt nicht in der 4. Welle, aber zur Verhinderung einer 5. Welle notwendig ist für alle, jetzt auch in der Politik Raum greift und dass hier tatsächlich der Gedanke einer allgemeinen Impfpflicht, für den ich seit Wochen werbe, nun auch in der Politik selbst bis hin zur FDP angekommen ist. Vorhin hat noch Herr Ullmann bei Ihnen im Programm, also von der FDP, gesundheitspolitischer Sprecher, gesagt, die FDP ist nicht nur eine Partei der Freiheit, sondern der Verantwortung. Und Verantwortung ist genau das, was wir für unser Land jetzt benötigen in dieser Phase, der dramatischen Phase der Pandemie.
Sagt der Theologieprofessor und ehemalige Ethikratsvorsitzende Peter Dabrock. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Ich danke Ihnen, Frau Dittrich.
In Sachsen ist die Corona-Inzidenz hoch, die Impfquote niedrig. Daran wollen jetzt auch die katholische und die evangelische Kirche etwas ändern. In mehreren Gemeinden des Freistaats konnte man sich dieser Tage impfen lassen. Zum Beispiel in Schneeberg im Erzgebirge, wo die Inzidenz derzeit bei fast 1800 liegt. Der Andrang der Impflinge war groß, doch gab es auch Impfgegner, die die Aktion störten. Alexandra Gerlach hat das beobachtet.
Völlig verwaist liegt der Schneeberger Markt an diesem ersten Adventssonntag im grauen Licht des Novembertages. Einsam drehen die Bergmänner auf der meterhohen Holzpyramide neben einem gewaltigen Weihnachtsbaum ihre Runden ohne Publikum. Nur wenige Meter bergauf herrscht Aufregung in der evangelischen Schule an der St. Wolfgangskirche.
Es sind immer noch Termine frei.
Ja, da ist eine ganze Schlange abgerückt.
Die Impfgegner, wir müssen doch, deren Argument, das sollen wir doch auch aushalten. Diese können nicht aushalten, dass Leute freiwillig sich anstellen.
Die beiden Frauen, die sich an diesem Adventssonntag ehrenamtlich zur Unterstützung der ungewöhnlichen Impfaktion gemeldet haben, sind entrüstet. Und der Reporter vom MDR auch. Ein mutmaßlicher Impfgegner habe am Morgen versucht, die Aktion zu sabotieren, berichtet Pfarrer Frank Meinl.
Also um 11 Uhr wurde begonnen und 6:30 standen die Ersten hier. Ich war jetzt in Gottesdiensten, ich konnte nicht da sein, also eine riesige Schlange und es ist eigentlich viel Impfstoff da. Und dann ging jemand durch, ein Impfgegner höchstwahrscheinlich, der hat dieses Schild umgedreht und hat den Leuten gesagt, ihr könnt alle nach Hause gehen, Impfstoff ist alle. Also es sind ganz gemeine Aktionen, aber das ist ja die Stimmung. Warum das gerade in Sachsen so schlimm ist, müsste man lange drüber reden.
Seit fast 29 Jahren ist Frank Meinl als Pfarrer an der Schneeberger St. Wolfgangskirche tätig. Ein wenig barock, lebensfreudig und mit einem Lächeln im Blick grüßt er die Leute im Schulgebäude. In gleich 4 Klassenzimmern wird parallel geimpft an diesem Vormittag. Mithilfe des Deutschen Roten Kreuzes und freiwilligen Ärzten und Ärztinnen sind 260 Impfdosen zu vergeben. Er habe keinen Moment gezögert, sagt Pfarrer Meinl, als die Anfrage kam.
Und ich habe sofort am Telefon gesagt, also wenn wir es logistisch hinkriegen, sofort. Und dann haben wir die letzten Tage, das war eine harte Arbeit, das alles vorzubereiten. Meine Frau und ein ganzes Team an Ehrenamtlern, die dann hier das alle, die ganze Logistik gemacht haben.
Sachsens Landesbischof Tobias Bilz und sein katholischer Amtsbruder Bischof Heinrich Timmer-Evers haben einen guten Draht miteinander und pflegen den Kontakt. Daher war es möglich, sehr schnell eine konzertierte Impfaktion in sachsenweit 6 ausgewählten, bekannten Kirchen zu initiieren. Timmer-Evers appellierte an die Menschen, Zitat, »Wer sich jetzt noch zur Impfung entschließt, kann verhindern, dass wir eine heftige 5. und 6. Welle erleben. Dabei ist das entscheidende Argument, es ist gut für dich, es ist gut für den anderen und es ist gut für das Gemeinwohl«, so der Bischof in seinem Aufruf. Geimpft wurde an diesem Sonntag auch in der Dresdner Frauenkirche. Die Aktion passe sehr gut in den Advent, betonte Frauenkirchenpfarrer Markus Engelhardt gegenüber dem ZDF.
Advent heißt ja, es ist eine Zeit, in der in viel äußerer Dunkelheit immer mehr Lichter angezündet werden. Und es ist immer besser, wenn man das kleinste Licht anzündet, statt über die allgemeine Dunkelheit zu klagen. Und ich denke, mit dieser Impfaktion tun wir genau das. Wir zünden Lichter an auf dem Weg, der nach Meinung aller Fachleute derjenige ist, der als einziger wirklich einen Weg aus dieser Pandemie herausweisen kann.
In Schneeberg steht unterdessen der Kardiologe und Chefarzt der Helios-Klinik von Aue, Dr. Thomas Kettler, in einem Klassenzimmer vor einem jungen Paar Mitte 20. Beide sind noch ungeimpft. Kettler nimmt sich Zeit, um über die Impfung und mögliche Nebenwirkungen aufzuklären. Impfen sei Vertrauenssache, sagt der bekennende Katholik. Erst jüngst hat er einen Brandbrief in der Region veröffentlicht und an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich impfen zu lassen, weil er sich um seine Patienten und die Situation in seiner Klinik Sorgen mache, sagt er. Für diesen Appell sei er geschmäht und auch bedroht worden, berichtet der Pfarrer. Doch Ketteler ist an diesem Tag nichts anzumerken. Vielmehr freut er sich über die Resonanz zur Impfaktion.
Also wir stellen fest, dass viel mehr Leute jetzt zur Erstimpfung kommen, als das noch vor einigen Wochen gewesen ist. Insoweit haben wir vielleicht wirklich was, sagen wir auch durch die Berichterstattung, die ja auch zeigt, wie ernst die Situation ist, auch erreicht und auch durch die Appelle, die ja viele an die Öffentlichkeit gerichtet haben.
Mit Sorge schaut Pfarrer Meinl indessen auf die im Erzgebirge stark vertretene Gruppierung der evangelikalen Kirchgemeinden. Viele von ihnen seien vehemente Impfgegner und behaupten, der Glaube schütze vor einer Erkrankung. Dazu Meinl.
Ich glaube richtig, also wir haben natürlich den richtigen Glauben, diese Gruppe hat natürlich den richtigen Glauben, was auch immer das sein soll, und dann bin ich also geschützt sozusagen. Ne? Und dann habe ich mich schon ein paar Mal gestanden, ihr baut ja auch auf eure Kirchen Blitzableiter. Also wenn ihr so geschützt seid, dann lässt ja der liebe Gott im Blitz dann bei euch vorbeigehen. Ja, dann wissen sie immer nicht so richtig, was sie sagen sollen. Ne? Also das ist Mittelalter.
Rund 30% der verabreichten Dosen an diesem Tag sind Erstimpfungen. Viele haben lange Wege auf sich genommen. Ein positives Ergebnis für die Initiatoren und viele der Bürgerinnen und Bürger, die hier geboostert wurden, zeigen sich dankbar.
Ist alles in Ordnung. Also muss ich sagen, gut organisiert. Ne? Was sagst du?
Ja,
also das ist spitzenmäßig.
Und vielleicht auch ein Zeichen, dass Kirchen hier im Erzgebirge doch noch mobilisieren können.
Impflinge in der Kirche, Impfgegner vor der Tür. Alexandra Gerlach berichtete aus Sachsen. Seit 1973 haben Frauen in den USA das Recht, eine Schwangerschaft abzubrechen. Und zwar bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, also ungefähr bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, hatte damals ein Grundsatzurteil gesprochen. Doch das Abtreibungsrecht ist in den USA hart umkämpft. Vor allem religiöse evangelikale Gruppen gehen dagegen vor. So auch im Bundesstaat Mississippi, der Schwangerschaftsabbrüche ab der 15. Woche verbieten will, selbst wenn das Kind bei einer Vergewaltigung oder durch Inzest gezeugt wurde. Ob das mit der amerikanischen Verfassung vereinbar ist, steht nun auf der Tagesordnung beim Supreme Court. Doris Simon berichtet.
Our phones rang from 8 o'clock until we left that day.
Das Telefon klingelt nonstop, jeden Tag, von morgens bis abends in der Jackson Women's Health Organization Clinic. Es ist der einzige Ort in ganz Mississippi, wo Frauen ihre Schwangerschaft abbrechen lassen können. Weil es im Süden der USA immer weniger Abtreibungskliniken und immer mehr restriktive Gesetze gibt, ist der Andrang so groß geworden in Jackson. Die Frauen kommen nicht nur aus Mississippi, sondern auch aus den Nachbarstaaten, vor allem aus Texas, wo seit 3 Monaten jede Abtreibung nach der 6. Schwangerschaftswoche verboten ist. Zu diesem Zeitpunkt wissen viele Frauen überhaupt noch nicht, dass sie schwanger sind. Das neue Gesetz aus Texas widerspricht der geltenden Rechtslage, ebenso wie das von Mississippi. Dies erlaubt Abtreibungen bis zur 15. Woche. Die Versuche konservativ regierter Staaten, die geltenden Abtreibungsregeln einzuschränken, sind nicht neu. Neu und aus Sicht von Abtreibungsbefürwortern beunruhigend ist die Haltung des Supreme Court. Die obersten US-Richter weigerten sich, das Abtreibungsgesetz von Texas einstweilen zu stoppen. Weiter sehen viele Beobachter allein die Bereitschaft des Supreme Court, sich mit der Klage gegen das Gesetz von Mississippi zu befassen, angesichts eines übervollen Gerichtskalenders als Zeichen, dass das Recht von Amerikanerinnen auf einen Schwangerschaftsabbruch fallen könnte. 6 der 9 Richterinnen und Richter am Supreme Court gelten als konservativ. 3 von ihnen wurden vom früheren Präsidenten Donald Trump ausdrücklich in der Absicht berufen, für das ungeborene Leben zu entscheiden. Hier werde Geschichte gemacht, sagte Lindsey Graham, der republikanische Vorsitzende des Justizausschusses, im Oktober 2020 bei der Anhörung von Amy Coney Barrett.
And this is history being made, folks. This is the first time in American history that we've nominated a woman who's unashamedly pro-life.
Zum ersten Mal in der US-Geschichte haben wir eine Frau nominiert, die ohne Scham für das Leben eintritt und ihren Glauben lebt. Sie wird jetzt Richterin.
And she's going to the court.
Ein Jahr später hoffen Abtreibungsgegner, dass der Supreme Court mit seiner konservativen Mehrheit das fast 50 Jahre alte Grundsatzurteil Roe vs. Wade kippen wird. Abtreibungsgegner sind keine isolierte Minderheit in den USA, schon gar nicht im Süden und im Mittleren Westen. Es habe beim Thema Abtreibung nie den Gewöhnungseffekt gegeben, wie bei manch anderen umstrittenen Vorhaben, sagt John Pichotta, ein früherer Wirtschaftsprofessor, der in Texas Proteste gegen Abtreibung organisiert.
Maybe they're controversial when a decision of the law or the Supreme Court is made, but then people get used to it and accept it. That has not happened with abortion.
Da mag eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs umstritten sein, aber dann gewöhnen sich die Menschen dran und akzeptieren sie. Das ist bei Abtreibung noch nicht passiert. Es geht in die andere Richtung.
It is going the other way.
Es ist nicht gesagt, dass das oberste Gericht sein eigenes Grundsatzurteil von 1973 und eine weitere Entscheidung von 1992 aufheben wird. Ebenso könnte der Supreme Court Roe vs. Wade aufrechterhalten oder einen Mittelweg einschlagen. Zum Beispiel das Gesetz von Mississippi aufrechterhalten und damit das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einschränken, ohne es komplett abzuschaffen. Allerdings würde mit dieser Einschränkung die Begründung nicht mehr gelten, auf der alle Abtreibungsurteile des obersten Gerichts aus den letzten Jahrzehnten fußen, dass ein Abbruch so lange legal ist, bis der Fötus außerhalb des Mutterleibs lebensfähig ist, also bis zur 23. oder 24. Schwangerschaftswoche. Ersten Aufschluss zur Haltung der Richterinnen und Richter könnten deren heutige Fragen und Kommentare geben. Mit einer schnellen Entscheidung ist nicht zu rechnen. Für sein Urteil hat der Supreme Court bis zum Juni nächsten Jahres Zeit. Die Regierung des Bundesstaates Mississippi ist in jedem Fall gerüstet. Sollte das Recht von Frauen auf Abtreibung fallen, treten dort und in 11 weiteren konservativ regierten US-Bundesstaaten Gesetze in Kraft, die alle oder fast alle Abtreibungen verbieten würden.
Aus Washington berichtete Doris Simon. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Im Feature aus Religion und Gesellschaft geht es heute Abend um den dunklen Dezember und seine grausigen Gesellen. Knecht Ruprecht, Krampus, Väterchen Frost heißt der Titel. Zu hören um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.